Jetzt gerade komme ich aus Begegnungen mit unseren jungen Leuten, mit unseren Freiwilligen. Ich habe jetzt 3 Samstagabende und einen Freitagabend jeweils mit einer Gruppe von unseren jungen Leuten zusammengesessen. Drüber in Silminger in der Alten Schmiede, die dient als Ambiente für das Ganze. Und dann sitzen wir da zusammen. Die ersten, die mit uns unterwegs waren von Herbst 2011 bis 2012, dann die nächsten von 12 bis 13. Und so habe ich ja inzwischen 4 Gruppen gehabt mit immer so circa 25 jungen Leuten. Und das ist dann hochinteressant, wenn wir dann zusammensitzen. Einfach, weil wir auch einen Austausch machen. Das sind die gewohnt. Wenn wir während ihres Freiwilligendienstes zusammen sind, dann machen wir immer eine Austauschrunde. Dann hören wir immer einander zu. Alle 25 müssen sitzen und warten, bis jeder erzählt hat. Und es muss jeder erzählen, das weiß auch jeder. Irgendetwas, wie es ihm geht in seinem Freiwilligendienst und so weiter. Also deshalb ist es auch ganz normal, dass wir einander zuhören. Gar kein Thema. Und dann, ja, dann kommt da immer mal wieder Erstaunliches zum Vorschein. Da kam gerade einer zurück aus Indien und hat erzählt, wie das war, einer von den Bengelhäusler jetzt, wie sie da das Hilfswerk Netanya angeguckt haben, die Kirche Netanya angeschaut, was da an Eindrücken zurückkommt. Die andere kam gerade aus Nepal, die haben sich dann so gerade unterhalten. Ich habe ja auch schon gesagt, ich mache jetzt in Abu Dhabi ein kleines Schildle an Flughafenschalter EJW. Da kommt jede Woche bestimmt einer vorbei. Also momentan ist gerade wieder eine in Tansania, die andere war gerade in Mexiko, die dritte ist noch in Costa Rica und irgendeine ist auch noch irgendwo anders in Afrika unterwegs. Also es gibt immer was zu berichten. Erfreuliches, aber natürlich auch manches, was einen nachdenklich stimmt. Und so war es an einem der Samstagabende. Es war so, als ob eine kurz das Visier hochklappt. So ganz kurz mal erzählt, wie es wirklich in ihr aussieht. Sie hat gerade angefangen, Religionspädagogik zu studieren. Und dann sagt sie, wisst ihr, jetzt habe ich gerade in der Zeit vom Freiwilligendienst in meinem Glauben an Jesus ein paar Schritte gemacht. Und jetzt komme ich an die Hochschule und studiere evangelische Theologie. Und mit das Erste, was der Professor sagt, also, Sie sind mit einem Kinderglauben gekommen, den will ich zerstören. Ich möchte, dass Sie mit einem Erwachsenenglauben gehen. Und man spürt ihre innere Ratlosigkeit und auch Verzweiflung ab. Und die kommt dann nochmal so richtig zum Ausdruck, als sie war längst fertig mit ihrem Bericht, sie in einem Nebensatz sagt, ich bin noch keine Atheistin. Ich weiß nicht, ob ihr nachvollziehen könnt, was das mit mir macht. Meine Betroffenheit. Da bemühe ich mich ein ganzes Jahr lang um junge Menschen und ich möchte ihnen den Glauben an Jesus wertvoll und wichtig machen. Ich möchte sie einladen, Jesus kindlich zu vertrauen. Ich möchte ihren Glauben stärken und dann laufen sie so in eine Keule rein und es war nicht die erste, die das berichtet hat. Und wenn dann die jungen Leute ihr Studium in Frage stellen, und das treibt mich so sehr um, dass ich für mich selber auch nochmal ganz neu drüber nachgedacht habe, was hat eigentlich Jesus gesagt. Jesus hat nirgends gesagt, ich muss euren Glauben zerstören, ich muss euren Glauben klein machen, ich muss euren Glauben platt machen. Sondern Jesus hat immer gesagt, ich will, dass euer Glaube Feuer fängt. Ich möchte, dass ihr vertraut, dass ihr mir nachfolgen könnt. Er wollte wirklich ermutigen. Und daran möchte ich mich gerne halten. Auch jetzt, heute Mittag. Und es war nicht absichtlich, aber in diesem Zusammenhang bekommt dieser Text, den ich vor Wochen mir ausgewählt habe für heute Nachmittag, einfach auch nochmal ein ganz anderes Gewicht. Ich lese uns einige Verse aus dem Markus-Evangelium, Markus Kapitel 6. Und da heißt es, und alsbald trieb er seine Jünger, dass sie in das Schiff treten und vor ihm hinüberführen nach Bethsaida, bis dass er das Volk von sich ließe. Und da er sie von sich gelassen hatte, ging er hin auf einen Berg zu beten. Und am Abend war das Schiff mitten auf dem Meer und er auf dem Lande allein. Und er sah, dass sie Not litten beim Rudern, denn der Wind war ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen und wandelte auf dem Meer und wollte an ihnen vorübergehen. Und da sie ihn sahen auf dem Meer wandeln, meinten sie, es wäre ein Geist und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber alsbald redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht, und trat zu ihnen ins Schiff, und der Wind legte sich. Und sie entsetzten sich über die Maßen, denn sie waren um nichts verständlicher geworden über den Broten, sondern ihr Herz war verhärtet. Anhand von drei Gedanken möchte ich heute Mittag mich ganz fokussiert auf diesen Bericht einlassen. Ich lasse mal die anderen Texte aus Matthäus und Johannes einfach mal ganz bewusst zur Seite und bleibe einfach ganz strikt an dem, was hier steht. Und es beginnt ja mit diesen Worten, und alsbald trieb er seine Jünger, dass in das Schiff treten und vor ihm hinüberführen. Und dann geht es ein bisschen später weiter, und am Abend war das Schiff mitten auf dem Meer und er auf dem Land allein, und er sah, dass sie Not litten beim Rudern, denn der Wind war ihnen entgegen. In den Sturm geschickt. Das hat sich mir so als erstes aufgedrängt. Jesus schickt diese 12 Männer weg. Sagt, steigt in euer Boot, fahrt auf die andere Seite vom See Genezareth und dann kommt ein Sturm auf. Jesus hat lang gebraucht, wahrscheinlich, wenn es so heißt, er trieb, er musste sie aufrütteln, er musste sie sozusagen schieben. Sie wären ja, würde ich sagen, gerne noch geblieben, denn es war ja so wahnsinnig spannend gewesen, was sie erlebt haben. Sie waren so richtig mitten ins Geschehen hineingenommen um Jesus. Die Begeisterung der Menschen an diesem Tag war so unbeschreiblich. Das war mehr als jedes Sommermärchen. Jesus hatte gerade an diesem Tag weit über 5000 Menschen satt gemacht. Aus dem Nichts. Mit 5 Broten und 2 Fischen kann man keine 5000 Männer satt machen. Das geht nicht. Und als die Jünger da beim Austeilen dabei war, da geschah diese Brotvermehrung, da geschah dieser Schöpfungsakt. Durch ihre Finger, durch ihre Hände glitt das Brot und wurde mehr und mehr und mehr. Und auch der Fisch. So einen langen Fisch gibt's nicht im See Genezareth. Aber in ihren Händen, sie haben das greifbar erlebt. Sie waren Teil dieses Wunders. Ganz anders wie bei den Heilungen. Da waren sie oft Statisten. Aber jetzt waren sie so richtig mit ihren Händen dabei. Sie haben das leibhaftig, total erlebt. Sie waren Teil der Begeisterung der Leute. Und da kann niemand überrascht sein, dass die Jünger gerne geblieben wären. Das war Gespräch unter den Tausenden von Menschen. Dieses Glück, dieses Erlebnis war so einzigartig, vielleicht einmalig in ihrem Leben, in ihren Köpfen. Wie kann da einer freiwillig sagen, jetzt gehe ich halt? Jesus macht der Jubelfeier ein Ende. Er schiebt sie förmlich ins Schiff. Sie sollen diesen Ort jetzt verlassen. Und schließlich hat er es geschafft. Das Boot war im Wasser, die Jünger am Rudern und dann zog er sich zurück. Aber dann beginnt der Kampf gegen Wind und Wellen. Jesus schickt in den Sturm. Die anfängliche Begeisterung, die da vielleicht noch geherrscht hat, die war bald der Mühe und der harten Arbeit gewichen. Und vielleicht, je länger und je härter das Ganze ging, war beim einen oder anderen die Frage im Herzen, Jesus, warum schickst du uns in den Sturm? Oder wäre das nur meine Frage gewesen? Jesus, warum schickst du mich oder uns in den Sturm? Jesus hat die Wettervorhersage gekannt, behaupte ich mal. Der hat keinen Satelliten gebraucht, um ihm das vorauszusagen. Und deshalb fällt mir dieser Gedanke auch nicht so leicht. Jesus schickt in den Sturm. Aber ich will ihn aushalten, diesen Gedanken. Ich kann das Warum nicht erklären und bin auch vorsichtig mit allen Erklärungsversuchen. Ich habe mich mit meinen Freiwilligen unterhalten. Ich habe immer mittwochabends einen Bibelkreis mit Freiwilligen, die jetzt gerade in Stuttgart sind. Das ist eine interessante Gruppe, ich weiß nie, wer kommt. Also vor 14 Tagen waren es 2 junge Männer und ich. Und letzte Woche waren es auch 2 junge Männer und ich. Also wir könnten aber auch 10 sein, aber das waren wir nie. Also es passiert eigentlich nie, dass alle da sind. Ist immer spannend, ich weiß auch nicht, wer nächste Woche kommt. Das kann sich immer schlagartig ändern. Und dann hatte ich die Gelegenheit, 2 Mittwochabende über diesen Text mit Ihnen zu sprechen. Normalerweise unterhalten wir uns immer über den Wochenspruch. Also wo du ihn vorher wieder gelesen hast, wenn das Weizenkorn in die Erde fällt, das wird dann schon wieder dickes Brett für nächsten Mittwoch. Da graut man schon wieder ein bisschen davor. Aber so hatte ich die Möglichkeit, weil an einem Mittwoch 2 da waren und nächsten Mittwoch 2 andere. Da habe ich also 2-mal mit Ihnen über diesen Text nachgedacht. Und da habe ich gesagt, wahrscheinlich werde ich jenen Gedanken nicht formulieren zu diesem Gedanken, Jesus schickt in den Sturm. Aber ich wage es jetzt doch. Und es ist kein Erklärungsversuch. Man könnte ja auch behaupten, wären sie da geblieben, wäre vielleicht was ganz anderes aufgebrochen. Vielleicht hätten sie die ganzen Jubel und den ganzen Trubel um ihre Personen nicht verkraftet. Deshalb wollte sie Jesus wegschicken. Der Sturm wäre viel schlimmer gewesen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, Jesus treibt sie ins Schiff und sie rudern und der Sturm kommt und es wird viel, viel härter, viel, viel schlimmer, als sie sich das vorgestellt haben. Jesus schickt in den Sturm. Wenn ich dann in mein Leben blicke und wenn ihr vielleicht in euer Leben blickt, Stürme könnt ihr alle enthalten. Die kommen. Manchmal wie aus heiterem Himmel. Brechen sie über uns herein. sehe einen von meiner Freiwilligen da sitzen, erklärt, er hat jetzt Studium geschmissen. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Irgendwas Computermäßiges will er machen. Weitermachen. Ich war sprachlos. Der andere, der neben mir saß, der sagte, ich habe mitten im Studium riesige Probleme bekommen, körperlicher Art. So wie er mir es geschildert hat, der Druck, dem Stand zu halten. Die andere erzählt, meine langjährige Freundschaft ist auseinandergegangen. Der Januar war ganz trüb und schwer. Stürme im Leben, die brechen auf. Und vielleicht ist jemand gerade von euch in einem Sturm. Ich habe meine Kollegin erlebt, ein Jahr älter wie ich, deren Mann ist vor anderthalb Wochen endlich operiert worden. Endlich operiert worden. Schon im Oktober hatte man Krebs vermutet. Und jetzt war es endlich am 10. März soweit. Ich habe mir gedacht, wie lange mussten Sie jetzt warten? Sie wollte an einem der Abende dazukommen. Sie hat dann kurzfristig abgesagt, sie kann jetzt gerade nicht, kurz vor der Operation. Wir alle kennen diese Stürme, die aufbrechen. Ich habe heute Fernsehen geschaut, habe den Bundestrainer, der Langläufer, beim Interview gehört, wie er heute von seinem Amt zurückgetreten ist, weil ihn sein Generalsekretär sozusagen fallen lassen hat nach der Kritik, weil er erfolglos war mit seiner Männermannschaft bei der WM. Es war interessant, wie er sich da heute zu Wort gemeldet hat. Wenn ein Sturm aufkommt, die Stürme des Lebens, die könnt ihr alle beschreiben. Hier war es ein besonderer Sturm. Jesus hat in den Sturm geschickt. Für manche Stürme in meinem Leben bin ich selber verantwortlich. Die habe ich mir selber eingebrockt. Das war ein Sturm mit Ansage. Ich will es euch nicht erzählen. Das ist nicht erzählenswert. Aber andere Stürme, wenn dann einer sich um Jesu Willen auf den Weg macht, und wisst ihr, wenn ich das lese, dann muss ja irgendwo in diesem Umfeld von diesem Text Johannes der Täufer gewesen sein. Der Mann, dem Jesus nicht geholfen hat. Der Mann, wo Jesus es erlaubt hat, dass Herodes ihn enthauptet hat. Und dann lese ich heute früh im Psalm, Davids, der Herr wird kein Gutes mangeln lassen, den Frommen. Und dann stehen solche Stürme da. Und ich bin sprachlos. Jesus schickt in den Sturm. Das ist eine Option für unser Leben. Bleib aber nicht dabei stehen, sondern ich gehe weiter. Ich lese noch einmal. Und am Abend war das Schiff mitten auf dem Meer und auf dem Land allein. Und er sah, dass sie Not litten beim Rudern, denn der Wind war ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen und wandelte auf dem Meer und wollte an ihnen vorübergehen. Und da sie ihn sahen auf dem Meer wandeln, meinten sie, es wäre ein Gespenst und schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber alsbald redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und trat zu ihnen ins Schiff und der Wind legte sich. Ich laufe gerne bei Nacht. Ich brauche so 150 Meter, dann bin ich auf dem Bedongweg raus aus Neuhausen. Ich möchte gern ungesehen sein, wenn ich die Stöcke an der Hand habe und so durch die Gegend walke. Von vielen Seiten hat man mir ja erklärt, walken ist gut für den Rücken. Ob sie recht haben, weiß ich nicht, aber ich probiere es halt. Und ich habe da früher ja immer so meinen Spott gemacht, ja, über diesen sogenannten Sport. Und heute mache ich ihn selber, deshalb mache ich ihn auch immer nachts, damit es keiner sieht, ja. Oder irgendwo, wo man mich nicht kennt, ja. Manchmal erwischt man mich trotzdem, aber okay. Genau, so werde ich also von meinem eigenen Spott und meiner eigenen Ironie eingeholt. Und ich weiß auch nicht, was besser ist, ob es für meinen Rücken besser ist oder für meinen Kopf, wenn ich da so mal mir den Wind um die Ohren blasen lasse. Und da geht man ja auch mit so einer Predigt raus auf den Feldweg. Und so komme ich an einem der Abende zurück unter der A8 durch, also ich laufe da immer auf die andere Seite von der A8, da ist nie jemand, da kennt mich keiner, also da kommt Neuhäuser eigentlich nicht drüber, genau, und Zilminger und so auch nicht, ja, und dann komme ich also zurück oben runter und vor mir liegt Neuhausen so ein bisschen im Täle unten, rechts liegt der hell beleuchtete Flughafen und dann sehe ich, je nach Wetter und Bewölkung, so hoch drei Linde und auch die Straße von Zilminger Richtung Wolfschlugen. Da kann man dann auch die Lichter so erkennen. Ich genieße das natürlich sehr, da allein zu sein. Und als ich da durchgelaufen bin, so runtergelaufen bin, dann habe ich mir versucht, das vorzustellen, wie das in jener Nacht gewesen sein könnte. Ohne Flughafenlichter, ohne Straßenbeleuchtung, ohne fahrende Autos, so mal so richtig dunkel. Also kompletter Stromausfall sozusagen. Und habe mir überlegt, wie weit ich da jetzt gesehen hätte. Also drei Linde schon mal gar nicht. Das steht fest. Zum Flughafen über auch nicht. Und nach Neuhausen unter auch nicht. Denn bei meinen Augen hätte es wahrscheinlich keine 100 Meter gereicht. Gut, es gibt Leute, die bessere Augen haben, wie ich, die sehen dann ein bisschen weiter. Aber jetzt nehme ich mal noch Sturm und Wellengang dazu. Ohne Licht. Wie weit reicht dann das Blickfeld? Das habe ich mir mal so vorgestellt. Ihr könnt es ja auch mal hier in Harthausen ausprobieren, einfach mal so richtig in die Dunkelheit zu gucken, wie weit eure Augen reichen. Und jetzt stellt euch vor, da heißt es, und er sah, dass sie Not litten beim Rudern, denn der Wind war ihnen entgegen. Ich habe mir ernsthaft überlegt, gibt es einen Sturm bei klarem Himmel? Was meinen die hier anwesenden Fachleute? Ich bin eigentlich der Meinung, das gibt's nicht. Sturm bei Glas, also bei hellem Mondlicht oder sonst was, könnte ich eigentlich nur mit Bewölkung. So, zumindest bei uns hier. Vielleicht mag es woanders sein. Was will ich sagen? Jesus sieht durch die Nacht und durch den Sturm. Und das hat mich bei diesem abendlichen Gang zurück nach Neuhausen beschäftigt. Wie wenig weit ich sehen kann. Und Jesus sieht durch den Sturm, durch die Nacht und sieht seine 12 Jünger im Ruderboot kämpfen gegen die Wellen. Jesus sieht durch die Nacht und den Sturm. Das ist ein Wunder. Durch Nacht und Sturm zu sehen, kann nur der Schöpfer. durch Nacht und Sturm sehen, das sind Tatsachen der Allmacht Jesu. Und ich halte das ganz schlicht für einen ganz großen Trost und eine große Geborgenheit. Jesus sieht dich und mich in unserer Nacht der Einsamkeit. Und er sieht durch alle Wände und durch alle Zimmer. Und Jesus sieht dich und mich in jedem Schmerz und in jeder Enttäuschung. Und Jesus sieht dich und mich in unseren Kämpfen, in unseren Anfechtungen. Er sieht durch. Jesus sieht durch Nacht und Sturm. Und jetzt komme ich zurück an den Anfang. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass hier einer herkommt und mir sagt, das ist doch purer, naiver Kinderglaube. Das hat keine Bedeutung. Dann bin ich sprachlos. Dann bin ich entsetzt. Und das kann und das will ich mir von niemand in dieser Welt nehmen lassen. Von keinem Menschen in dieser Welt. Und mag er noch so klug sein und noch so gebildet sein. Menschen können das in Frage stellen, bezweifeln oder schlicht für unmöglich halten. Okay, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es so war, dass es so ist und dass es so bleibt, dass Jesus durch die Nacht und den Sturm sieht und dass jeder von uns hier drin sich darauf ganz fest verlassen kann und zwar ganz kindlich drauf verlassen kann. Er sieht, wie wir in unseren Stürmen Not leiden. Und Jesus geht den Jüngern hinterher. Jesus geht auf dem aufgewühlten Wasser. Und er kommt mitten in der Nacht zu ihnen. Und jetzt lasst mal eure Fantasie, und jeder von euch hat Fantasie, und jetzt lasst mal eure Fantasie so richtig freien Lauf. Wer mag das Erschrecken dieser 12 Männer im Boot beschreiben? Sie entdecken plötzlich eine Gestalt beim Rudern. Und diese Gestalt kommt näher. Todesangst. Kalter Schweiß. Dieses Geschehen ist so abnormal. Und dass die Männer gepackt waren von Entsetzen, die waren vielleicht nicht mehr fähig zu rudern oder haben wild durcheinander gerudert. Ganz ehrlich, ich wollte nicht an ihrer Stelle gewesen sein. Das erleben. Und wie diese 12 Augenpaare gestarrt haben auf diese Gestalt, die sie nicht erkennen konnten. Und sie schreien. Sie schreien in den Sturm. Ich habe einmal geschrien auf Borkum. Aber nicht vor Angst, sondern vor Ärger. Das hat keiner gehört. Und noch viel schlimmer muss es da auf dem See Genezareth gewesen sein. Sie verlieren alle menschliche Souveränität, alle Gelassenheit. Sie rechnen wirklich mit dem Ende, mit dem Schlimmsten. Das war keine Wassermorgana. Und das Wesen, das sie sehen, geht an ihnen vorüber. Und dann dringt die Stimme durch. Seid getrost. Ich bin's. Fürchtet euch nicht. Und wollte an ihnen vorübergehen, und da sie ihn sahen auf dem Meer wandeln, meinten sie, es wäre ein Gespenst und schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber alsbald redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht, und trat zu ihnen ins Schiff. Und der Wind legte sich, und sie entsetzten sich über die Maßen. Und sie entsetzten sich über die Maßen. Jesus sagt, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. das hat diese Männer aus der Verzweiflung gerissen. Das hat die aus der Todesangst herausgerüttelt. Und das möchte ich dir auch heute zusagen. In deine Tage, in deine Nächte, in deine Woche, in deine Stürme, sei getrost. Ich bin's. Fürchte dich nicht. Das sind Worte des Lebens, wenn Jesus sagt, sei getrost. Ich bin da. Ich bin's. Der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt. Fürchte dich nicht. Und er steigt ins Boot, der Sturm wird still. Und wenn Jesus ins Boot steigt und wenn Jesus ins Boot kommt, bildlich, dann wird der Sturm still. Und sie fahren miteinander ans Ufer. Jesus ist im Sturm da. Aber ich bin auch ganz ehrlich zu euch, ich habe lange überlegt, warum wollte Jesus eigentlich vorübergehen. Die Antworten, die ich nachgelesen habe, haben mich nicht befriedigt. Und ich habe es jetzt auch nicht gewagt, darauf einzugehen. Warum wollte Jesus vorübergehen? Warum wollte Jesus eigentlich nicht gleich ins Boot steigen? Könnt ihr mal zu Hause weiterdenken? Ich habe noch keine so ganz griffige Antwort für mich. Ich bin aber noch an einem ganz anderen Gedanken hängen geblieben. Und der war eigentlich der Anlass, warum ich über diesen Text auch nachgedacht habe. Der kommt nämlich jetzt. Und dann heißt es, Vers 52, denn sie waren um nichts verständiger geworden über den Broten, sondern ihr Herz war verhärtet. Sie waren um nichts verständiger geworden über den Broten. Das ist der dritte Gedanke. Um nichts verständiger geworden. Das Erste, was mir aufgefallen ist, das hat nicht Jesus gesagt. Das erleichtert mich schon mal, dass Jesus keinen Vorwurf gemacht hat, sondern das ist sozusagen das Fazit, die Bemerkung des Markus. Denn sie waren um nichts verständlicher geworden über den Broten, sondern ihr Herz war verhärtet. Also es war keine wörtliche Rede, kein Zitat von Jesus. Das nimmt mir echt die Schärfe und auch das Bedrohliche. Wir wissen noch nicht einmal, ob Jesus so ähnlich gedacht hat. Kein Vorwurf von Jesus, als er ins Boot steigt. Kein Beklagen, nichts. Das tut mir schon mal gut. Aber gleichzeitig bewegt mich das natürlich. Und klar, diese Frage, die sich aufdrängt, was hätten denn die Jünger aus der Speisung der 5000 lernen sollen? Diese Frage gebe ich jetzt an euch weiter. Wer hätte spontane Antwort? Was hätten sie denn verstehen sollen? Was für Schlüsse ziehen? Jesus hat Macht. Was noch? Jesus übernimmt Verantwortung für uns. Noch ein Gedanke? Bei Jesus ist nichts unmöglich. Jesus, was man sieht, was man körperlich braucht. Aber wisst ihr, je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr will er eigentlich rausschreien, Mensch Markus, das geht doch gar nicht. Jetzt überleg mal, Markus, wie lange ist denn das her? Das war gerade gestern. Und zwischen 3 und 6 morgens, da bin ich nicht so fit. Das ist nicht so meine optimale Arbeitszeit. Ja? Da bin ich eigentlich nicht gedanklich in der Lage, geradeaus zu denken. Und Markus sagt, die haben es nicht kapiert, also ganz ehrlich, ich brauche länger, wie er durchschaffte Nacht, um was zu kapieren. Spürt ihr, was ich sagen will? Eigentlich ist das schon richtig harter Tobak. Innerhalb so kurzer Zeit soll ich so viel kapieren, so viel lernen, so viel verstehen? Geht es überhaupt? Also ich brauche meistens länger, um was zu kapieren. Um wirklich etwas von hier oben nachher auch in die Hände zu kriegen, in die Tat umzusetzen, um es ins Leben zu bringen. Und dann muss man sich ja das auch nochmal, also ich kenne mich da nicht aus mit dem Rudern. Ja? Also ich habe immer, wenn wir in Schweden zu Kanu-Freizeiten waren, habe ich immer gesagt, Leute, also wenn ihr auf die Welle oben so ein bisschen Spritze seht, so Gischt seht, dann seid ihr bitte nicht mehr in die Kanus, weil da kommt ihr ganz bestimmt nicht mehr zurück. Ja? Und das war nur kein Sturm, ja? Das war ein bisschen Wellengang. Also genau. Ich habe noch nie so einen Sturm oder irgendwas erlebt. Und dann kommt da in der Nacht. Und dann soll ich vom Tag vorher verstanden haben, dass das ja jetzt nur Jesus sein kann. Ist das zu kritisch von mir? Aber so ging es mir beim Nachdenken. Was mich freut, was für mich wichtig ist. Wir sagen ja oft, aus Fehlern lernen. Kennen wir ja diesen Satz. Aber hier aus der Speisung der 5000 lernen. Ist nicht aus einem Fehler, sondern aus einem Wunder, aus dem Handeln, aus dem Eingreifen Gottes verständig werden. Und jetzt würde ich euch gerne eine zweite Hausaufgabe geben. Vielleicht heute Abend noch ein paar Schritte, vielleicht so 500 Meter hinauslaufen. Und darüber nachzudenken, wenn Markus schon die 12 Jünger in Frage stellt und sagt, sie sind nichts verständlicher geworden über den Broten. Über was hätte ich eigentlich verständlich werden können in meinem bisherigen Leben? Gäbe es da nicht auch eine ganze Anzahl von Wundern vom Eingreifen und wo Jesus mich auf den nächsten Sturm vielleicht vorbereitet, auf den nächsten Kampf, Auseinandersetzung, dass ich vielleicht ganz anders reagiere, viel gelassener, viel geborgener, viel zuversichtlicher, weniger ängstlich. Ich habe das für mich sehr vorsichtig bedacht, weil ich mich eben dann selber hinterfragt habe, ja Klaus, wie sieht das eigentlich bei dir aus? Was hat dich in deinem Leben tatsächlich verständiger gemacht? Im Blick auf die Stürme und die Anfechtungen in deinem Leben. Ist mein Vertrauen, mein Wissen, dass er alles kann, dass er uns nicht allein lässt, dass er unsere körperlichen Bedürfnisse sieht. Ist das wirklich so gewachsen? Bin ich so geborgen, wenn es hart auf hart geht? Was würde der Markus über mich schreiben? Der Klaus ist weniger verständig geworden über. Deshalb hat mich das so gepackt, diese Formulierung, die habe ich so immer überlesen. Aber die finde ich so griffig. Sie waren nicht verständiger geworden, nicht verständiger geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Da habe ich gedacht, okay, mein Herz ist betoniert. So fühle ich mich manchmal. Bin ich verständiger geworden, bist du verständiger geworden über dem Guten, nicht über dem Schlechten, über dem Guten, was Gott dir, deiner Familie geschenkt hat. Gedanken zum Weiterdenken. Warum wollte Jesus vorübergehen? Und wie ist in deinem Leben mit dem Verständlicher geworden sein über dem Eingreifen, über den Wundern Gottes? Und wie reagiere ich in den Stürmen? Und ich befürchte, auf manch einen von uns, mir inklusive, wartet vielleicht diese Woche schon wieder irgendein Sturm. Vielleicht werden wir auch daran erinnert. Amen. Ich möchte gern mit uns beten.